Es wird herbstlich draußen. Grauer Himmel, leuchtend gelbe Blätter. Der Oktober geht so langsam zu Ende und die neue Folge vom PTA Heute Podcast fängt an. Herzlich willkommen, liebe KollegInnen, an diesem 28. Oktober 2024. Schön, dass ihr die Woche mit mir gemeinsam starten wollt. Ich bin Benedikt Richter und ich darf euch heute wieder erzählen, was letzte Woche so los war. Und da Halloween vor der Tür steht, machen wir zu Beginn mal was Gruseliges und schauen, welche Artenvielfalt auf eurer Zahnbürste herrscht. Außerdem sprechen wir über den TikTok-Trend Fluffy Joghurt, welche Insulinalternativen aktuell auf dem Markt sind und über die neuen Warnhinweise zu Naproxen. Eine bunte Mischung ist das heute wieder, ähnlich vielfältig wie auf unseren Zahnbürsten, wie es scheint. Ja, dass das Badezimmer nicht der sterilste Raum des Hauses ist, das sollte eigentlich jedem klar sein, aber nicht nur Bakterien fühlen sich dort wohl. Forschende berichteten jetzt im Fachjournal Frontiers in Microbiomes, dass sie auf Proben von Duschköpfen und Zahnbürsten in den USA mehr als 600 verschiedene Viren gefunden haben. Studienleiterin Erica Hartman von der Northwestern University in Evanston sagt, wir haben viele Viren gefunden, über die wir nur sehr wenig wissen und viele andere, die wir noch nie gesehen haben. Es habe auch nur sehr wenige Überschneidungen zwischen zwei Proben gegeben, das heißt, jeder Duschkopf und jede Zahnbürste, sagt sie, ist wie eine eigene kleine Insel. Bevor ihr jetzt aber eure Zahnbürste in den Autoklaven werft, gebe ich kurz Entwarnung. Die Viren sind Bakteriophagen, sind also für Menschen nicht gefährlich, sondern greifen Bakterien an und vermehren sich darin. Falls ihr in letzter Zeit häufiger mal von Bakteriophagen gelesen haben solltet, dann kann das durchaus sein, denn die werden seit einiger Zeit wieder verstärkt zur Behandlung antibiotikaresistenter Infektionen erforscht. Die Forschenden sagen, dass sie in den Proben beispielsweise viele Phagen gefunden hätten, die speziell Mykobakterien infizieren. Die gelten unter anderem als Verursacher von Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose und Lungeninfektionen. Die Mikrobenvielfalt im Badezimmer sei keinesfalls ein Grund, zu antimikrobiell wirkenden Putzmitteln zu greifen, betont das Forschungsteam auch. Es genüge, regelmäßig seine Zahnbürste zu wechseln. Auch spezielle antimikrobielle Zahnbürsten seien nicht nötig, zumal sie zu antibiotikaresistenten Keimen führen könnten. Beim Duschkopf reiche eine Reinigung mit Seife und gegebenenfalls Entkalker. Mikroben sind überall und die große Mehrheit von ihnen macht uns nicht krank, erklärt Hartman. Je mehr man sie mit Desinfektionsmitteln bekämpft, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Resistenzen entwickeln oder schwieriger zu behandeln sind. Ich glaube, ich putze heute trotzdem mal den Duschkopf. Da vergeht einem schon ein bisschen der Appetit. Apropos Appetit, es gibt einen neuen super gesunden Ernährungstipp aus dem Internet, dem Ort, wo all die guten Dinge passieren. Eine amerikanische Fitness-Influencerin mischt griechischen Joghurt mit Backpulver, Fertigpuddingpulver und einem flüssigen Süßungsmittel. Das entstehende Produkt nennt sie Fluffy Joghurt und der soll ein super Fitness-Food sein. Schauen wir uns das Ganze mal chemisch an. Warum wird der Joghurt fluffig? Das Backpulver reagiert mit einer Säurekomponente und setzt Kohlenstoffdioxid frei. Die kleinen Gasbläschen lockern dann den Joghurt auf. Die Säure ist wahrscheinlich die Milchsäure aus dem Joghurt und auch im Backpulver selbst ist noch eine Säureverbindung enthalten. Chemisch gesehen handelt es sich bei Backpulver nämlich um eine Mischung aus Natriumhydrogencarbonat und einem Säurungsmittel. Das Säurungsmittel ist meist Dinatriumhydrogendiphosphat. Es wird aber auch Zitronensäure oder Weinsäure eingesetzt. Oft ist noch Stärke als Trennmittel enthalten. Dadurch wird die vorzeitige Reaktion des Kohlenstoffdioxids mit der Säure verhindert. Unter Einwirkung von Wasser und Hitze reagiert Natriumhydrogencarbonat mit der Säure und setzt gasförmiges Kohlenstoffdioxid frei, wodurch der Teig aufgelockert wird. Und das ist ein ganz, ganz alter Trick beim Backen. Nicht nur, weil der Kuchen schöner aussieht, wenn er nicht platt wie eine Flunder ist. Durch die Auflockerung wird Gebäck leichter verdaulich und damit bekömmlicher. Das gelockerte Gebäck kann bereits im Mund gut mit Speichel durchtränkt werden und die Verdauungsenzyme können besser in den Nahrungsbrei eindringen. Durch die Teiglockerung können sich auch Aromastoffe durch die entstandenen Poren gut im Gebäck verteilen. Keine Sorge, das ist nicht der PTA-Back-Podcast. Wir reden wieder über Gesundheit. Griechischer Joghurt ist bei SportlerInnen als Eiweißquelle beliebt. Er weist einen höheren Protein- und Fettgehalt auf als normaler Joghurt. Der Eiweißanteil liegt bei 7%, während der Fettgehalt 10% beträgt. Nicht in Griechenland hergestellter Joghurt muss im Übrigen als Joghurt nach griechischer Art bezeichnet werden. Hier liegt der Eiweißgehalt mit 2-4% meist deutlich niedriger und entspricht einem normalen Joghurt. Also, was ist jetzt mit dem als Fluffy-Joghurt bekannten Gemisch aus Joghurt und Backpulver? Ja, kann man essen, wenn man es lecker findet. Man sollte aber auf die Mengen achten. Wird nämlich zu viel Backpulver eingerührt, dann kann das entstehende Kunststoffdioxid gerade bei empfindlichen Mägen zu Völlegefühl, Blähungen und Bauchschmerzen führen. Auch von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall wurde berichtet. Eine dauerhafte Einnahme von Backpulver muss kritisch gesehen werden, zumal es sich beim Fluffy-Joghurt um eine nicht unerhebliche Menge handelt. Das im Backpulver enthaltene Natriumhydrogencarbonat erhöht den pH-Wert im Urin und kann bei längerfristiger Anwendung die Bildung von Nierensteinen fördern. Auch Menschen, die eine kochsalzarme Diät einhalten müssen, den sollte man von der Einnahme von Backpulver aufgrund des hohen Natriumgehalts abraten. Und nicht zuletzt muss bedacht werden, dass es durch Natriumhydrogencarbonat zu einer Verschiebung des pH-Wertes im Magen-Darm-Bereich kommt und dadurch die Aufnahme von Arzneistoffen beeinträchtigt werden kann. Arzneimittel sollten daher grundsätzlich mit einem Abstand von 2 Stunden zu einem Fluffy-Joghurt eingenommen werden. Und damit hätten wir jetzt elegant die Kurve von Lifestyle zu Arzneimitteln bekommen. Unsere letzten beiden Themen für heute. Und neben Lieferengpässen machen uns ja auch Marktrücknahmen das Leben schwer. Besonders großer Aufreger war in den vergangenen Wochen die Marktrücknahme von zahlreichen Insulinen von Sanofi und jüngst auch von Novo Nordisk. Das Handelsblatt berichtete, dass als letzter großer Anbieter von Humaninsulin in Deutschland nur noch das Unternehmen Eli Lilly übrig bleibt. DiabetologInnen in Deutschland erwarten laut dem Handelsblatt-Bericht nun, dass Lilly die wegfallenden Insulinmengen von Novo Nordisk künftig nicht auffangen kann. Im Juni 2023 gab es für diese Rücknahmen durch Sanofi von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin viel Kritik. Der Anteil von Humaninsulinen an allen Insulinverordnungen betrage zwar nur noch gut 20%, hieß es, doch dieser Rückgang in der Verordnung von Humaninsulinen sei Ausdruck eines geschickten Marketings. Aus der Produktion von Sanofi bleiben nur noch Insulinanaloga verfügbar und diese hätten laut den ExpertInnen gegenüber Humaninsulin keinen Vorteil hinsichtlich patientenrelevanter Endpunkte, was sich auch in der Erstattungsfähigkeit von Insulinanaloga widerspiegle. Dass jetzt noch Novo Nordisk nachzieht, sieht Andreas Klinge, Diabetologe und Vorstandsmitglied der AKDE, als Einläutung für das Ende der Humaninsuline in Deutschland. Das sei problematisch, weil einige DiabetologInnen in Deutschland Humaninsuline für die Standardtherapie halten und nur aus medizinischen Gründen davon abweichen. Sowohl Novo Nordisk als auch Sanofi stellen den Rückzug aus dem Humaninsulingeschäft ein bisschen positiver dar. Da heißt es, Therapieumstellung sei zwar gerade bei Insulinen immer eine Herausforderung, sei aber auch eine Möglichkeit zur Verbesserung der Therapie. Ja, das ist natürlich jetzt sehr beschönigt. Zudem wolle man mit der Marktrücknahme die Lieferketten stärken. Das geschieht offenbar auch in Abstimmung mit nationalen und europäischen Behörden. Zudem wolle Novo Nordisk in vielen Ländern der Welt weiterhin Humaninsulin anbieten. Aber die Darreichungsform soll verändert werden. Von Pens wird auf Fläschchen umgestellt. Ärzte ohne Grenzen vermutet hier, dass die Pens wohl eher für die berühmten GLP-1-Analoga verwendet werden sollen. Humaninsulin ist da im Vergleich eher wenig lukrativ. In der aktuellen S3-Leitlinie zur Therapie des Typ-1-Diabetes werden die verschiedenen Insulinarten in Humaninsuline und Insulinanaloga unterteilt. Zur Gruppe der Humaninsuline zählen die Normalinsuline und Humaninsuline mit Verzögerungsprinzip. Die sind mit dem menschlichen Insulin chemisch identisch. Und dann gibt es noch die Gruppe der Insulinanaloga. Dazu zählen sowohl kurzwirksame Insulinanaloga als auch langwirksame Analoga. Diese sind dem menschlichen Insulin ähnlich, enthalten aber gezielt veränderte Aminosäuresequenzen. Insulinanaloga werden in der Leitlinie den Humaninsulin gegenüber nicht als unterlegen dargestellt. Insulinanaloga sollen zum Beispiel der physiologischen Insulinfreisetzung näher kommen als Humaninsuline. Aber Insgesamt spricht die Leitlinie eine gleichwertige Empfehlung für beide Insulinarten aus. In der aktuellen nationalen Versorgungsleitlinie zum Typ-2-Diabetes wird übrigens nicht mal explizit zwischen Humaninsulin und Insulinanaloga unterschieden, sondern nur in kurzwirksame und langwirksame Insulinarten. Es wird dazu geraten, die Insulinart individuell der Lebenssituation anzupassen. Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass die verschiedenen langwirksamen Insuline von den Mitgliedern der Leitliniengruppe unterschiedlich bewertet werden. Ihr seht, es gibt auch intern viel Diskussion darüber. Auf ptaheute.de haben euch die KollegInnen mal eine Tabelle erstellt mit den Pro- und Kontra-Argumenten der verschiedenen Insulintypen. Da lohnt sich reinschauen. Eins wird ganz deutlich, Hersteller halten viel Macht in den Händen und können Therapien mit beeinflussen. Im Fall von Insulin ist es leider nicht möglich, dass die Apotheke auf die Rezeptur ausweicht, aber bei vielen anderen Medikamenten können wir beobachten, wie Apotheken diese Versorgungslücken schließen für die PatientInnen, die nicht wirtschaftlich genug sind. Bei der Insulinfrage bleibt uns scheinbar nur übrig, gut zu beraten, Ängste zu nehmen und eng mit DiabetologInnen in der Nähe zusammenzuarbeiten. Im Gegensatz zu diesem eben besprochenen Thema kommt mir unser letztes für heute schon regelrecht easy vor. Neue Warnhinweise, die bieten oft nicht so viel Diskussionsbedarf. In der letzten Woche hat es da Naproxen getroffen. Naproxen ist ein Analgetikum aus der Gruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika und wird neben der Therapie von Schmerzen auch bei Entzündung und Fieber eingesetzt. Vor allem bei der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, bei Gicht- und Menstruationsbeschwerden kommt Naproxen häufig zum Einsatz. Für Erwachsene beträgt die empfohlene Tagesdosis 500 bis 1250 Milligramm Naproxen, verteilt auf 1 bis 3 Einzelgaben. In die Produktinformationen von naproxenhaltigen Arzneimitteln müssen neue Warnhinweise zu möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden. Bei Darreichungsformen zur systemischen Anwendung, also bei allen Tabletten zum Beispiel, wird künftig vor einem DRESS-Syndrom gewarnt. DRESS. Das steht jetzt nicht für Kleid, sondern das ist eine Abkürzung und steht für Drug Rash with Eosinophilia and Systematic Symptoms. Ist auch bekannt als Hypersensitivitätssyndrom. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber schwere Arzneimittelreaktion, die bei bis zu 10% der PatientInnen tödlich enden kann. Typische Anzeichen sind Hautausschlag, hohes Fieber, erhöhte Leberenzymwerte, vergrößerte Lymphknoten und Blutanomalien. Das ist die sogenannte Eosinophilie. Der Zusammenhang mit einem Arzneimittel wird oft erst spät erkannt, weil das DRESS-Syndrom meist mit einer Verzögerung von mehreren Wochen nach Beginn der Therapie einsetzt. Betroffene sollten sich sofort in ärztliche Behandlung begeben, wenn großflächiger Hautausschlag, Fieber oder vergrößerte Lymphknoten auftreten. Ebenfalls gewarnt wird jetzt auch noch vor einem fixen Arzneimittel-Exanthem unter Therapie mit Naproxen. Hierbei handelt es sich um eine allergische Hautreaktion, die bei wiederholter systemischer Anwendung von Naproxen lokal an stets derselben Stelle auftritt. Typisch sind runde oder ovale Flecken mit geröteter oder geschwollener Haut, Blasenbildung und Juckreiz. Auch hier sollte die Einnahme von Naproxen beendet und ein Arzt aufgesucht werden. Und die topischen Naproxenpräparate bekommen noch einen weiteren Hinweis. Schwangere sollten sie im ersten und zweiten Trimenon nur anwenden, wenn es unbedingt erforderlich ist, während im dritten Trimenon die lokale Anwendung von Naproxen kontraindiziert ist. So, damit wissen wir am Ende der heutigen Folge, wie sauber unsere Badezimmer sind, was Backpulver im Joghurt macht, wie der aktuelle Stand bei Insulin ist und worauf wir bei Naproxen achten müssen. Ich finde, damit haben wir schon gut was geschafft dafür, dass heute erst Montag ist. Ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wundervolle, entspannte und produktive Woche und freue mich auf den nächsten Montag mit euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.